Domradio. Blick in die Bibel.
Von Montag bis Samstag sprechen wir hier über den Bibeltext des Tages. Dazu laden wir jede Woche eine Expertin oder Experten ein. Die Bibel steckt auch heute noch voller Botschaften, die wir gemeinsam entdecken. Ich bin Matthias, schön, dass ihr dabei seid. Heute wird es etwas verwirrend. Wir hören gleich einen Ausschnitt aus der Bibel, der, ich gebe es zu, mich erstmal etwas ratlos zurückgelassen hat. Aber ich kann versprechen, da steckt jede Menge drin. Heute am 18. März, es ist Mittwoch und noch bis Samstag ist der Theologe Dr. Gunter Fleischer derjenige, der mögliche Verwirrungen auffällen kann. Nochmal herzlich willkommen.
Danke, dann hoffe ich, ein bisschen aus der Ratlosigkeit herausführen zu können.
Ich bin sehr gespannt, weil ich bin sehr ratlos. Und ich habe es schon mehrfach gesagt, wir wollen ja im Laufe dieser Woche unsere jeweiligen Gesprächspartner immer ein bisschen besser kennenlernen. Sie wohnen in Bonn-Boll jetzt, kann man sagen. Sie waren rund 25 Jahre der Leiter der erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule in Köln. Darüber haben wir gesprochen, Sie sind mittlerweile im Ruhestand. Aber gehen wir mal ganz an den Anfang Ihrer beruflichen Laufbahn. Warum wollten Sie überhaupt katholische Theologie studieren?
Ja, das weiß man selber vielleicht nie so genau, aber ich wollte nie was anderes, kann ich sogar sagen. Aber ich denke schon, die Hauptinspiratoren, abgesehen davon, dass meine Eltern mir sicherlich ein grundsätzlich religiöses Zuhause geboten haben, in dem zum Beispiel das Abendgebet, das Tischgebet selbstverständlich waren es aber vor allen Dingen drei Personen oder Personenkreise. Das eine war mein Pfarrer, den ich schon erwähnt habe. Ich nenne mal mit Namen Johannes Kaiser. Ich komme ja aus dem Bistum Aachen ursprünglich, schon längst verstorben, der mich sehr inspiriert hat, offensichtlich. Und dann vor allen Dingen auch, als er merkte, dass ich Feuer gefangen habe, am kirchlichen Leben gefördert hat. Also bis hin, dass ich schon in der Jugendzeit predigen durfte sogar. Das war alles anders selbstverständlich in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Das zweite waren Kapläne, besonders einer, der mich, wenn ich Beerdigungen diente, mit nach Hause genommen hat und bei dem ich dann ein Frühstück bekam zur Stärkung, ehe ich dann zur Grundschule ging. Und das letzte wäre, wenn ich Grundschule sage, der Grundschulrektor. Damals, also in den 60er Jahren, war noch Religionsunterricht aufgeteilt in biblischen Unterricht, den gaben die Pfarrer oder Kapläne, und den katechetischen Unterricht. Und den gab jener Schulrektor. Und der hat mich fasziniert, weil er das von einer inneren Betroffenheit her tat. Ja, das sind so die Anfänge, dass ich einfach Feuer gefangen habe für Theologie und Kirche.
Ja, und sind dabei geblieben, haben dann auch ihr Berufsleben in der Kirche verbracht. Sie haben in Bonn und Paris studiert. Vor allen Dingen Paris ist natürlich immer was Besonderes. Wie haben Sie da die Zeit erlebt?
Ja, das war sicherlich der Höhepunkt auch des ganzen Studienlebens. Das ist eben die schöne Mischung gewesen aus einem sehr intensiven Studienleben. Paris hat, das ist ja eine eigene kirchliche Hochschule, kann man sagen, weil Kirche und Staat in Frankreich komplett getrennt sind. Also es ist nicht die berühmte Sorbonne, sondern es ist das Institut Catholique, wo man studiert. Und da war ein großer Alttestamentler prägend, Henri Cassel, der zu meiner Zeit schon tot war. Ich habe ihn noch vorher erlebt, als ich in Bonn war. Aber der hat eine riesige Bibliothek hinterlassen. Und da hat einfach das Studium besonders Spaß gemacht. Und es war natürlich aber auch das Kulturleben in Paris. Ich bin ja auch sehr von Musik erfüllt und das Leben hat mich dann auch sehr inspiriert. Oper, Konzerte, das war alles viel einfacher und preiswerter als in Deutschland.
Also eine wirklich prägende Zeit. Und Sie haben vom Theologiestudium sozusagen nicht genug bekommen. Sie haben sogar noch promoviert, also haben einen Doktor gemacht. Und da ging es um den Propheten Amos. Warum?
Ja, das hängt eben schon mit Paris zusammen. Ich habe eine ganz normale Seminararbeit geschrieben, wie man das an der Uni nennt, also eine Hausarbeit, wenn man ja so will. Und die ging dem Thema nach der Begrifflichkeit für die Armen. Und zwar erst war beim Propheten Zephania, muss man jetzt nicht kennen, einer der Propheten im Alten Testament. Und als ich dann wieder in Bonn war, ging es darum, ein Thema zu finden für die Diplomarbeit. Und dann schlug der damalige Professor vor, also Zephania haben sie schon gemacht, machen sie das doch mal für Amos. Und so bin ich zum Amos gekommen, bei dem die Armen ein großes Thema sind. Und als es dann an die Doktorarbeit ging, dann hat der nächste Professor, wir machen sie da einfach mal weiter und bauen sie das zur Arbeit aus. Und bin ich dann beim Propheten Amos geblieben. und seiner Sozialkritik.
Okay, also das heißt, also das steckt viel drin in der Bibel und unter anderem deswegen haben wir sie ja auch diese Woche hier zu Gast, dass sie uns erzählen und von ihren vielen Erfahrungen ein bisschen teilhaben lassen. Ich habe schon gesagt, das heutige Evangelium, ja, das hat es in sich. Ich würde sagen, das hören wir uns jetzt mal an und zwar die Verse aus dem Johannesevangelium, das 5. Kapitel, die Verse 17 bis 30.
Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit entgegnete Jesus den Juden: Mein Vater wirkt bis jetzt, und auch ich wirke. Darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich damit Gott gleich machte. Jesus aber sagte zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut. Und noch größere Werke wird er ihm zeigen, sodass ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er will. Auch richtet der Vater niemanden, sondern er hat das Gericht ganz dem Sohn übertragen, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Amen, Amen, ich sage euch, die Stunde kommt, und sie ist schon da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und alle, die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber, die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden. Die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen. Die das Böse getan haben, werden zum Gericht auferstehen. Von mir selbst aus kann ich nichts tun. Ich richte, wie ich es vom Vater höre. Und mein Gericht ist gerecht, weil ich nicht meinen Willen suche, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.
Wir haben das Johannesevangelium gehört, das 5. Kapitel, die Verse 17 bis 30 und ein wenig verwirrend, zumindest für mich, ist die Rede von Jesus. Also, mit Vater meint er Gott und mit dem Sohn sich selbst. Herr Dr. Fleischer, ist das typisch für das Johannesevangelium, dass der Text nicht so gut verständlich ist?
Ich sage jetzt mal einfach ja. Ganz banal ja. Jetzt werden wir vielleicht Exegeten und erst recht Theologen ins Gesicht springen. Woran liegt das? Es liegt daran, dass, das ist zumindest die Mehrheitsthese, der ich auch zuneige, das Johannesevangelium das späteste Evangelium ist von den vieren, die wir haben. Und aus meiner Sicht die höchste Reflexionsstufe hat. Das heißt, je später einer schreibt, desto mehr Quellen liegen mir bereits vor. Der Verfasser des Johannesevangeliums, wer immer das jetzt konkret war und ob der Johannes hieß, wir wissen es gar nicht genau, er wird so benannt, aber ob das so wirklich war, wissen wir nicht. Aber dem liegen bereits die anderen Evangelien, also Markus, Matthäus, Lukas vor, dem liegen auch noch andere Texte vor. Und aus denen versucht er jetzt etwas Neues zu machen. Und bringt aber, wie gesagt, so eine Reflexionsebene mit ein. Was man ja schon daran merkt, wenn man den Anfang des Johannesevangeliums liest, im Anfang war das Wort, ja so fängt kein einziges Evangelium sonst an. Und zwar reflektiert er im Grunde alles, was er zu Jesus sagen möchte, bereits auch aus einer gewissen philosophischen Warte, das heißt zumindest mit philosophischen Überlegungen und Begrifflichkeiten. Ja, dieser Begriff, das Wort zum Beispiel. Und da gehört ganz sicherlich auch diese ganze Diskussion über Vater-Sohn hinein, auf die wir vielleicht jetzt noch zu sprechen kommen. Letzter Grund, das Johannesevangelium ist wie alle anderen Evangelien auch ja nicht schon für die Welt geschrieben, sondern zunächst einmal für eine besondere Gemeinde. Und das Besondere ist, es ist eine Gemeinde im Konflikt. Es sind Judenchristen, die aber über ihre Identität streiten müssen. Nämlich, wie weit können wir noch jüdisch sein? Denn die Juden, die nicht an Jesus glauben, die sagen, ihr seid keine richtigen Juden mehr. Aber sie selbst möchten eigentlich noch dazugehören. Also wir sind auch Juden. Auch wenn wir an Jesus glauben oder gerade wenn wir an Jesus glauben. Und dieser Streit führt sogar innergemeindlich zu Austritten. Und diese ganzen Streitereien, die spielen einen Hintergrund, sodass der Evangelist jetzt ermutigen möchte, dabei zu bleiben. Und das tut er eben auf seine besondere Weise. Das heißt aber so ein bisschen auch ein Binnenevangelium für die eigenen Leute.
Und die haben das dann vielleicht ein bisschen besser verstanden als wir heute.
Genau.
Dann versuchen wir doch mal zu verstehen, also wie ist denn diese Einheit von Vater und Sohn zu verstehen?
Da sind wir natürlich bei einem Knackpunkt schon, auf den ja die Evangelien unterschiedlich antworten. Und biblische Texte. Bei Johannes ist es auf jeden Fall ganz klar, dass es ein Zusammenspiel ist von Identität und Differenz, also Unterschiedlichkeit. Dieser Jesus und Gott sind identisch im Handeln und Reden. Jesus tut nichts und sagt nichts, was identisch wäre mit dem, was Gott tut und sagen würde, wenn er sozusagen eine Zunge wie wir hätten. Aber so heißt es an einer anderen Stelle, Gott ist Geist. Also Johannes hat eine sehr geistige Vorstellung von diesem Gott. Zugleich ist aber natürlich auch eine gewisse Differenz. Das heißt, als Person ist Jesus nicht einfach Gott. Er ist sicherlich auch göttlichen Wesens und dennoch ist er nicht identisch mit dem Vater. Die Hauptaufgabe im Johannesevangelium ist, Zeuge zu sein. Und jetzt merkt man, da unterscheidet sich Johannes von den anderen Evangelisten. Er geht von einer Gleichursprünglichkeit Jesu aus. Also es gibt im Grunde im Wesen und Dasein Gottes, der ja ewig ist, wie wir glauben, keinen Zeitpunkt, das ist sehr menschlich gedacht, in dem Jesus nicht auch schon irgendwie zugegen ist. Und dann kommt der Augenblick, wo er Mensch wird. Über diesen Augenblick lässt sich Johannes nicht aus. Wann passiert das denn? Wann wird Jesus Gottes Sohn? Und da sagt zum Beispiel der Römerbrief am Anfang erst mit der Auferstehung Jesu, also sehr spät. Und meint eigentlich mehr eine Funktion, vor allem die Gerichtsfunktion Jesu. Das Markus-Evangelium sagt, mit der Taufe, dieser ist mein geliebter Sohn. Matthäus und Lukas sagen, nein, mit der Geburt. Und Johannes sagt, immer schon.
Also das sind wirklich die doch sehr interessanten Unterschiede zwischen den einzelnen Evangelien. Wir haben insgesamt 4 Evangelien und wir sind ja gerade in der Fastenzeit und hier im Johannesevangelium wird auf die Auferstehung verwiesen. Da haben sie uns ja auch schon die letzten Tage gesagt, dass das auch typisch fürs Johannesevangelium ist, immer dieser Hinweis auf die Auferstehung von Jesus Christus. Zugleich wird da ja vom Gericht gesprochen. Will Jesus uns mit dem Gericht Angst machen?
Keineswegs. Das Kernthema des Johannesevangeliums, wie übrigens auch dann der zugehörigen Johannesbriefe, die alle in diesen besagten Gemeindekonflikt hineingehören, ist, unser Kennzeichen soll die Liebe sein. Also wie wir miteinander umgehen, offensichtlich, weil es so unliebsam in der Gemeinde zuging. So. Und die harten Worte Jesu, auch diese Gerichtsworte, so möchte ich es mit einem anderen Alttestamentler sagen, wollen der Liebe Beine machen, nicht Angst machen. Sie wollen der Liebe Beine machen und die Dringlichkeit, dass der Glaube an einen liebenden Gott auch ins Handeln gehen muss. Beine machen, das unterstreichen und bestärken, dazu ermutigen, nicht Angst machen.
Also, es geht nicht darum, Angst zu machen, sondern, wie Sie so schön gesagt haben, der Liebe Beine machen. Mein Gericht ist gerecht, unter anderem darum ging es heute in der Bibel. Und erklärt hat uns die Stelle Dr. Gunter Fleischer, Theologe aus Bonn-Beuel. Morgen hören wir in der Bibel, wie Jesus als Junge abhaut und seine Eltern ihn suchen müssen. Ob das Hausarrest gibt, das klären wir morgen. Bis dann. Der Blick in die Bibel, immer montags bis samstags als Podcast auf domradio.de.